die Gelegenheit im Leben. Und es gibt ja so viele Gelegenheiten, wir haben gerade von meinem Vorredner schon so einige gehört, eine verpasste Gelegenheit, aber ich denke, der Schein wird vielleicht einmal was wert sein, wer weiß, schauen wir mal, ne? Möglich ist das alles. Aber es gibt so Dinge, mir hat mal einer gesagt, bei Aldi, da gibt es immer wieder Sachen, von denen man gestern noch nicht gewusst hat, dass man sie heute braucht. Ja, also solche Gelegenheiten, die sie dann irgendwie da anbieten oder sonst etwas. Viele, viele Angebote. Und jeder möchte gerne etwas an den Mann oder an die Frau bringen. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, sie sind ja voll von Angeboten. Eine ganze Branche hat damit zu tun, uns Gelegenheiten zu bieten, irgendetwas zu erwerben oder loszuwerden oder sonst irgendwie. Und man hat so den Eindruck, jeder hat das beste und billigste Angebot. Ja, und man macht uns so in der Werbung ja so manche Dinge ganz klar, indem man dann sagt, weißt du, wenn du dieses Produkt nicht hast, wirst du nie glücklich sein. Nee? Und viele Leute, die stürzen sich dann da drauf und sagen, das muss ich unbedingt haben. Nun, ich möchte uns einen Vers lesen aus dem ersten Brief an Timotheus. Und da heißt es im ersten Kapitel, im 15. Vers, das Wort ist gewiss, und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. So hat es der Apostel Paulus damals aufgeschrieben und von sich selbst auch gesagt. Da hat einer groß Werbung gemacht mit seinem Stand irgendwo vor einem Kaufhaus. Ein großer Pulk von Menschen, der um ihn herum stand. Irgendetwas hat er angeboten. Und dann hat er den Leuten gesagt, kaufen Sie jetzt, kaufen Sie heute, denn ab morgen gilt ein neuer Preis. Und die Leute haben sich da drauf gestürzt. Und keiner hat gefragt, was der Preis morgen war. Morgens, am nächsten Tag soll es nur die Hälfte kosten. Aber das war dann eigentlich eine Gelegenheit, die nicht ganz so günstig war. Ja. Und ihr habt das auch schon gemerkt. Nur weiß man diesen Fachbegriff wenig. Die sogenannte VIP-Gondel. Kennt ihr die? Die kennt ihr schon, ihr wisst doch nicht, dass es so heißt. Das sind dann immer so diese kleinen Süßigkeiten in Kassennähe, in Augenhöhe der Kinder. Ja, das muss ich noch schnell haben, ob das Tic-Tac heißt oder sonst irgendetwas. Ja, ach ja, die 50 Cent kannst du ja noch schnell mitnehmen. Wenn es 100 Leute am Tag kaufen, dann kommt da schon ganz schön was zusammen. Und das ist also das, was man so VIP-Gondel nennt, die Billigangebote immer in Kassennähe. Man nimmt sie halt mit, weil sie gerade günstig sind. Die Gelegenheit, die muss man einfach nutzen. Mir hat jemand gesagt, ich habe mir jetzt eine Fotoausrüstung gekauft. Weil toll, du hast doch schon eine. Ja, aber die war gerade so günstig. Und ich wusste, derjenige hat das Geld gar nicht dafür. Der ist eigentlich dann so in diese Falle hineingetappt. Ich möchte uns auf eine Gelegenheit aufmerksam machen heute Abend, die Gott uns schenkt. Ein Angebot, das niemand sonst in dieser Welt hat. Das hat keine Kirche, das hat keine Zeltmission, das hat kein Evangelist, das hat keine Gemeinschaft. Dieses Angebot macht alleine der lebendige Gott und er bietet uns an, als erstes einmal Vergebung der Sünde. Mensch, das wäre doch eine Sache, nicht? Wieder mal von vorne anfangen zu können. All den Schrott, all den Schutt des Lebens hinter sich lassen zu können. Aber Gott bietet uns ja noch mehr. Er bietet uns das ewige Leben. Das heißt, Leben aus Gott und Leben in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft. Das heißt, in der ewigen Herrlichkeit sein zu dürfen. Menschen meinen ja immer, wenn jemand gestorben ist, jetzt ist er dann im Himmel, so ganz automatisch. Und das ist leider ein Trugschluss. Dann wäre es ja einfach. Nein, wir müssen uns hier auf der Erde schon entscheiden, ob wir diese Gelegenheit wahrnehmen, die Gott uns bietet, dieses Angebot der Gnade für uns in Anspruch nehmen. Gott schenkt uns neues Leben. Ja, er renoviert unser altes Leben nicht, sondern er gestaltet uns von innen her neu. Er schenkt uns innere Freiheit. Ja, der Herr Jesus sagt es einmal, wenn der Sohn euch frei machen wird, dann werdet ihr wirklich frei sein. Gott schenkt uns Frieden. In unseren Herzen. Ja, und wenn wir Frieden in unseren Herzen haben, dann ist es auch nicht schwer, den Frieden nach außen zu tragen, den Frieden weiterzugeben an solche, die ihn nicht haben. Und eine Erfahrung, die man einfach schon durch viele, viele Jahrzehnte hindurch gemacht hat, Menschen, eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch, Menschen, die Jesus lieben, die Frieden mit Gott haben, das sind keine Streithansel, das sind keine, die gleich zur Waffe greifen oder sonst irgendetwas. Das sind Menschen, die den Frieden, den sie in ihren Herzen haben, versuchen dann auch auszuleben, weiterzugeben. Gott schenkt uns einen Inhalt für unser Leben. So manch einer weiß gar nicht, warum er da ist. Man hat uns gesagt, wir sind irgendwo aus dem Urwald entsprungen, ja, oder was weiß ich, so aus dem Wasser gekrochen oder irgendwelche Dinge, die man uns durch diese sogenannte Evolutionstheorie versucht, weiß zu machen. Ja. Aber es ist nur eine Theorie und es ist eigentlich nur die Alternative, um von dem Schöpfungsbericht Gottes wegzukommen, ja, um Gott auszuklammern. Da war ja jetzt so eine Umfrage, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, ich glaube, die Tagesschau hat das gemacht, ja, da konnte man dann anklicken, ob zum Beispiel also der Schöpfungsbericht der Bibel in den Schulen auch gelehrt werden soll, neben der Evolutionstheorie. Ich habe mich sehr gefreut, viele Christen haben hingeschrieben, ja, sie waren also fast doppelt so viele, die Ja gesagt haben, als die Nein gesagt haben. Aber war keine repräsentative Sache, mal schauen, was dabei rauskommt. Gott schenkt uns einen Inhalt für unser Leben. Wisst ihr, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, wissen wir nicht, wohin wir gehen und wozu wir da sind, wissen wir dann zweimal nicht. Aber ich möchte uns einfach mal, dass diesen einen Vers, den ich gelesen habe, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder zu erretten. Daraus möchte ich uns einiges sagen. Ja, das Wort ist gewiss, ein sicheres Wort. Wir leben ja in einer Zeit der Ungewissheit. Es weiß ja kaum noch einer, wo es lang geht. Wir wissen nicht, was es morgen bringen wird. Wir hoffen, der Wetterbericht hat gesagt, der Regen wird wärmer oder so. Aber wird es denn nun eigentlich so? Wir haben schon mal gestreut heute, habt ihr gemerkt, damit es nicht so glatt, wenn es Eis kommt, nicht, damit wir nicht ausrutschen oder so, man weiß ja nicht genau. Aber ich habe gemerkt, viele Menschen haben keine Lebensperspektive. Sie wissen nicht, wozu sie da sind. Und deswegen werfen viele Menschen ihr Leben weg. In der Bundesrepublik Deutschland ist so der Durchschnitt der letzten 20 Jahre in einem Jahr etwa 16.000 Selbstmorde. Ja, das ist die häufigste Todesursache im Leben der Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Ja, und da sollte man mal drüber nachdenken. Warum machen die jungen Leute das? Warum werden sie mit dem Leben nicht fertig? Andere greifen nach Drogen oder anderen Dingen. Oder wieder andere gehen dann irgendwie in die Esoterik, gehen in den Okkultismus hinein. Ja, und hier wird uns ja was vorgegaukelt. Nicht? Da braucht man nur mal zu schauen. Es ist ja interessant, dass im Fernsehen, in den Zeitungen, im Radio überall Werbung dafür gemacht werden darf, nur nicht für biblische Dinge. Nicht? Als vor einigen Jahren dieses Buch Kraft zum Leben angeboten wurde, hat der Deutsche Presserat gesagt, nein. Und die Werbung ist verschwunden. Große Illustrierten haben die Werbung zwar drin gehabt, haben aber weiter vorne einen Artikel dagegen geschrieben. Da habe ich gesagt, das ist für mich inkonsequent. Wenn ich dagegen bin, dann kassiere ich auch nicht das Geld dafür. Nee? Aber da hat man gesagt, das war so eine rechtsevangelikale Richtung. Ich habe dann an unsere Zeitung geschrieben, habe sie gefragt, ob das rechtsradikal heißen soll. Ja? Rechtsevangelikal. Rechtsevangelikale Fundamentalisten. Nee? Und da merkt man, wie da so Stimmung gemacht wird. Nee? Aber hier beim Okkultismus, das klappt, das funktioniert. Ja? Man gaukelt den Menschen etwas vor, man gaukelt zu wissen, was kommt und bietet Hilfe an in allen Lebenslagen. Ja? Vielleicht durch positives Denken oder durch autogenes Training oder sonstige Dinge versucht man den Menschen hier auf eine Schiene zu heben, die wieder göttlich ist, die mit dem ewigen Gott nichts zu tun hat, im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Lebenspartner, Vermittlung und so weiter. Ich möchte es uns sehr, sehr deutlich sagen, es ist lebensgefährlich, sich mit diesen Dingen einzulassen. Es ist wirklich lebensgefährlich. Ja? Aber die Menschen suchen ja irgendwo diesen einfachen Weg des Evangeliums, dieses Angebot Gottes, das nimmt man nicht wahr. Das ist ihnen zu schlicht. Jesus Christus, was hat er mir heute zu bieten? Er hat uns eine Menge zu bieten, haben wir ja gerade gehört. Menschen suchen verzweifelt nach Lebensinhalt, weil sie doch ihr inneres Vakuum verspüren, weil sie doch merken, ich weiß nicht mehr, wo es lang geht, ich weiß nicht, wozu ich da bin. Und dann suchen sie an der falschen Stelle und dann kommen so irgendwelche Erlöserfiguren, die dann plötzlich da sind, ob das Joseph Murphy ist oder andere sind. Ne? Oder man greift nach Religion und nach religiösen Dingen. Und das Interessante ist heute, die Werbung greift das auf. Da gibt's dann himmlisch gute Preise, ja, oder teuflisch gute Preise, oder was weiß ich. Es ist so viel Pseudoreligiöses auch in der sogenannten volkstümlichen Musik, ja. Da streicheln wir so ein bisschen unser religiöses Selbstwertgefühl. Ja, ich habe immer schon an Engel geglaubt und die kleine Tür zum Paradies findet nicht jeder oder was weiß ich, was dann alles an Schmalz losgelassen wird, ja. Und das hebt die Menschen auf eine religiöse Schiene und dann sind die ganz zufrieden damit. Wenigstens für einige Augenblicke. Und das ist unser Problem, das wir haben. Ja? Die Menschen sind nicht bereit, die Gelegenheit, die Gott uns bietet, beim Schopf zu nehmen, das Angebot Gottes einfach anzunehmen. Und die Bibel sagt, das ist aber gewiss, ein gewisses und wertes Wort. Was hat diese Welt uns Gewisses zu bieten? Was hat sie uns zu bieten? Egal wer immer es auch ist, man verspricht uns viel. Aber manche meinen es auch ganz ehrlich, aber halten, das ist fast unmöglich. Das kriegt man einfach nicht so in den Griff. Ja, man bietet uns viel an und viele Male ist es mehr Schein als Sein. Und oft bleibt so das Innere des Menschen, seine Seele auf der Strecke. Ja, aber die Bibel zeigt uns, sie ist Gottes Wort. Und das Wort Gottes, es ist gewiss, weil es Gottes Wort ist. Und da können wir uns drauf verlassen. 100%. Probier es mal aus. Probier es einfach mal aus. Du kannst dich darauf verlassen. Ja, es ist so wahrhaftig, wie Gott wahrhaftig ist. Und es ist allezeit gültig. Für jeden, der es annehmen will. Das Wort ist gewiss. Ja, da ist zum Beispiel das Wort der Verheißungen Gottes. Ja, für alle Lebenslagen und Vorkommnisse im Leben haben wir in der Bibel Zusagen des lebendigen Gottes. Aussagen Gottes, auf die wir uns stützen können, auf die wir uns verlassen dürfen. Ja, Petrus sagt es uns einmal in seinem zweiten Brief, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt hat. Warum? Auf dass ihr durch sie Teilhaber oder durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. Petrus verweist uns hier auf das Wort Gottes. Und er sagt im Grunde nichts anderes als dieses, tu das, was das Wort sagt. Lies es. Und halte dich daran. Schaut, und im ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefes, da lesen wir, so viele der Verheißungen Gottes sind, die Zusagen Gottes, die Versprechen Gottes sind. In ihm ist das Ja und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Und dieses in ihm, damit ist Jesus Christus gemeint. Er ist der Garant. Er hat es besiegelt mit seinem eigenen Leben und seinem Blut, indem er für uns in den Tod gegangen ist, aber auch auferstanden ist und lebt. Schaut, und Gott steht immer zu seinem Wort, zu 100%. Gott steht immer dazu. Ja? Stehen wir auch immer zu unserem Wort? Möchten wir ja gerne. Ja? Aber es ist manchmal so schwer. Es gibt Situationen, da vergisst man es einfach. Ja? Oder es gibt Situationen, da geht's nicht. Ich weiß, als unser Ronald, ich weiß gar nicht genau mehr, wie alt er war, er 7 Jahre oder 8, er hat ein Taschenmesser gefunden. Schweizer Offiziersmesser. Victorinox. Oh, das hätte er gerne gehabt, aber er hatte sich schon beide Daumen aufgeschnitten, sonst hätte ich es gar nicht gemerkt. Hatte er gefunden, irgendwo draußen auf der Straße, stimmte aber nicht. In der Sporthalle hat er es gefunden, in der Umkleidekabine. Ja, da konnte man ja eingrenzen, wem es gehören könnte. Ich habe gesagt, Ronald, das Messer gehört dir nicht. Ja, ich habe es aber gefunden, es gehört jemand anderen, der hat es verloren. sagen, du kannst doch nicht umgehen damit. Ja, die Daumen, das war gar nicht das Messer. Nein, die habe ich mir am Türrahmen vom Badezimmer habe ich mir die aufgerissen. Ich habe die Türrahmen kontrolliert, da hing kein Splitter weg, nichts, war alles in Ordnung. Ja, ich habe ihm dann versprochen, sage Ronald, wenn du noch mal vernünftiger bist, so 10 Jahre alt bist, kriegst du mir ein Fahrtenmesser. Das war das, was ich mir immer gewünscht hatte. Mensch, das war eins in Oberammergau in einem Schaufenster. 2,80 Mark kostete das damals. Ja, da kostete der Friseur 50 Pfennig. Ja, woher sollte ich 2,80 Mark nehmen? Puh, ich habe es bis heute nicht. Ja, aber der Junge, er wurde 10, hatte seinen 10. Geburtstag und ich war gerade zum Dienst im Ruhrgebiet. Habe ihm dann angerufen und gratuliert und dann ging meine Frau ans Telefon, ganz aufgeregt. Ist es wahr, dass der Ronald einen Dolch kriegt? Wir haben nie mehr drüber geredet. Er sagt, ja, der ist schon im Koffer. Puh. Naja, wir können was versprechen. Die Frage ist nur, ob wir es immer so einhalten können. Schaut, und wenn Gott uns etwas verspricht, da steht er dazu. Wenn er in seinem Wort uns Zusagen gemacht hat, dann stimmen die. Und wenn wir diese Zusagen Gottes nicht annehmen, wenn wir nicht daran glauben wollen, wenn wir es nicht anerkennen wollen, was machen wir mit Gott dann? Dann machen wir ihn zum Lügner. Ja, stellen wir uns mal vor, ich müsste jetzt am Mittwoch früh vielleicht von, was ist der nächste Flughafen bei euch hier? Hof. Ja gut, von Hof komme ich nicht weit weg, aber ist egal. Vielleicht zubringen nach Frankfurt oder so. Ich müsste jetzt am Mittwoch in der Früh um 7 in Hof sein. Und ich sage dazu, mein lieben Vorredner, fährst du mich dahin, nach Hof zum Flughafen. Ja, wie lang fährt man von hier? Stunde etwa. Ne? So wie ich ihn kenne, sagt er, klar, mache ich. Ich bin um 5 hier am Zelt, ich hole dich ab. Ne? Hat er mir fest versprochen. Ich rufe den aber heute Nacht um 2 nochmal an und sage ihm, Ralf, denkst du da dran, Mittwoch früh um 5? Ja, ich habe dir das doch gesagt. Ich rufe den morgen früh nochmal an, bevor er zur Arbeit geht. Ich rufe ihn tagsüber noch 3-4 Mal an. Er ist ja ein ganz ruhiger Kerl, so wie ich ihn kennengelernt habe, aber so langsam erreicht er den Siedepunkt. Ne? Ja? Ich rufe den dann am Dienstag nochmal an. Ne? Auch um Mitternacht. In der Früh um 2. Denkst du dran, in 3 Stunden musst du am Zelt sein, musst mich abholen. Ich rufe den um 4 nochmal an. Der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, der arme Kerl. Der steht pünktlich um 5 hier auf dem Platz und klopft an meinen Wohnwagen. Ich reg mich nicht. Da geht er zu Matthias, sagt, das mit dem Joschi los. Oh, so, der ist schon weg, der hat eine Taxi genommen. Ja? Damit habe ich ihn zum Lügner gemacht, oder? Schaut doch, genau so gehen wir oft mit Gott um. Wir nehmen ihn einfach nicht beim Wort. Das ist oft unser Problem. Und inmitten den Unsicherheiten dieser Welt, und wir leben ja in einer sehr, sehr dunklen Zeit, wo die Menschen oft keine Hoffnung mehr haben, wo sie ratlos sind, wo sie umgetrieben sind in Unruhe, ja, da dürfen Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben, ganz ruhig und freudig durchs Leben gehen, weil sie eine Lebensperspektive haben und wissen, das, was Gottes Wort uns sagt, ist wahr, weil sie den in ihr Leben hineingenommen haben, der das Leben ist, Jesus Christus. Und weil ich den Herrn Jesus habe, kann ich ganz getrost in die Zukunft schauen. Mit ihm habe ich eine wunderbare Zukunft. Die Bibel spricht von einer herrlichen Hoffnung, sagte mancher jetzt vielleicht, das ist ihr Christen, weil ihr hier nichts zum Lachen habt, weil ihr hier nichts vom Leben habt. Jetzt vertröstet euch auf die Zukunft. Ja, dann hoffen wir, ja hoffentlich wird der Sommer jetzt mal wirklich einer, dass die Kinder ihre Ferien nicht immer unter dem Regenschirm verbringen müssen oder so. Das ist keine Hoffnung. Aber die Hoffnung, die Bibel meint, das ist eine. Meine Tochter hat geheiratet am 4. März 1995. Und am 6. März ist er ausgezogen. Ist dann mit ihrem Mann nach Gladenbach gegangen. Ich war mit dem Zelt unterwegs, Ende Mai. Da rief sie mich an und sagte, Papa, ich muss dir was ganz Wunderschönes sagen. Mein erster Gedanke war, oh weia, jetzt wird deine Frau Oma. Ja. Ja, und das hat sie dann auch bestätigt. Da sage ich, ja, warst du denn schon beim Arzt? Nö. Ich sage, woher weißt du das dann, dass du ein Baby bekommst? Puh, das weiß man halt. Also ich habe es nicht gewusst. Ja? Aber sie hat es gewusst. Ne? Da war das Kind vielleicht 1 Millimeter groß zu diesem Zeitpunkt, wo sie es gemerkt hat, wenn sie überhaupt schon so groß war. Ja, aber sie wusste es. Sie ist dann zum Arzt gegangen und der hat sie ja bestätigt. Jawohl, Frau Rehmke, Sie sind guter Hoffnung. Versteht ihr? Und das ist die Art Hoffnung, die Christen haben. So wie eine Frau, die ein Baby erwartet, guter Hoffnung ist. Sie kann das Kind noch nicht sehen, aber sie weiß, es ist da. Und sie weiß, unter meinem Herzen ist dieses neue Leben und es wird eines Tages geboren sein. Und dann werde ich es betrachten können. Dann werde ich es mit meiner ganzen Liebe umgeben dürfen. Dann kann ich es an mich drücken, dann kann ich es herzen. Ich kann ihm wirklich alle meine Liebe schenken. Nee? Das ist gute Hoffnung. Schaut, und genau diese Hoffnung ist es, die Bibel meint. Wir können die Herrlichkeit bei Gott noch nicht sehen. Aber wir wissen, sie ist da. Und eines Tages werden wir dort sein. Und dann werden wir es in Anspruch nehmen können. Das ist die Lebensperspektive, die Menschen haben, die Jesus gehören. Schaut, und Gott bietet euch hier in Rempisgrün in diesen Tagen ganz besonders diese Gelegenheit zu sagen, Mensch, diesen Jesus, den kann ich kennenlernen. Den kannst du auch in Weihnachten noch kennenlernen, ist klar. Aber ob der da einer die Botschaft sagt, so wie wir sie hier hören, das ist eine andere Frage. Und deswegen ist es entscheidend, die Gelegenheit beim Schopf zu nehmen, wahrzunehmen, wenn Gott sie uns gibt. Und manch einer meint, er kann sie bekehren, wann er will. Das geht nicht. Er kann sich nur bekehren, wenn Gott uns ruft. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn siehe der Vater. So sagt es der Herr Jesus einmal sehr deutlich. Ja, und solche Zeiten wie diese Evangelisation sind so ganz besondere Gnaden- und Rufzeiten Gottes. Und deshalb nutzt die Gelegenheit. Das Wort der Verheißung ist gewiss, aber auch das Wort der Person. Wisst ihr, es geht ja nicht um irgendjemanden, sondern es geht um den Herrn Jesus Christus, um den Sohn des lebendigen Gottes, der das Wort Gottes genannt wird. Ja, er wird das Wort Gottes genannt. Das ist interessant, in der Bibel zu lesen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann heißt es da weiter, dieses Wort war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge wurden durch dasselbe, durch das Wort. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und dann steht da weiter, und in ihm, in diesem Wort war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ja, dieses Wort trifft dich in deinem Herzen und es durchleuchtet den Menschen gewissermaßen, zeigt uns, wer wir sind. Manches tut weh. Es tut weh, wenn man hört, ich bin ein Sünder, verlorener Mensch. Es tut weh, natürlich. Das schmeckt uns nicht ganz so gut. Ja? Aber jetzt sagt die Bibel uns noch etwas. Sie sagt dann einige Verse weiter, nämlich 9 Verse weiter im Vers 14, und das Wort ward Fleisch. Das heißt, dieses Wort Gottes wurde Mensch und wohnte unter uns. Und Johannes sagt, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir merken, Jesus Christus ist also das Mensch gewordene Wort Gottes. Und die Bibel ist so wahrhaftig, wie Jesus wahrhaftig ist. Wir können uns zu 100% auf ihn verlassen. Ja? Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes und seine Person ist die höchste Garantie. Wir haben es diese Tage schon gehört, er ist der Unveränderliche. Ja, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Also wir merken, das Wort ist gewiss. Und hier haben wir etwas, was nicht der Veränderlichkeit dieser Welt unterworfen ist. Obwohl manche ja sagen, oh, wenn Gott heute nochmal sein Wort schreiben würde, die Bibel schreiben würde, würde er manches anders schreiben. Das glaube ich nicht. Ich will das nur mit einem banalen Beispiel verdeutlichen. Ja, in den meisten Ortschaften ist Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Ja, das lernt man beim Führerschein, es sei denn, steht was anderes da. Jetzt fahren aber die meisten 60. Manche sogar noch schneller. Nee? Jetzt könnte der Gesetzgeber sagen, naja gut, die Leute fahren 60, dann legitimieren wir das, setzen wir es auf 60 hoch, was würde passieren? Sie würden 70 fahren oder 80. Und deswegen ist es wichtig, eine feste Größe zu haben. Versteht ihr? Und genauso ist es mit der Bibel auch. Das ist eine feste Größe. Da kann ich mich danach orientieren. Da kann ich mein Leben darauf ausrichten. Darum geht es uns. Ja? Aber Die Maßstäbe Gottes sind also unwandelbar und unabänderlich. Nur zeigt uns Gott in seinem Wort auch, wer wir sind. Die Bibel sagt, es ist wie ein Spiegel, den Gott uns vor die Augen hält. Und in einem Spiegel sieht man sich normalerweise so, wie man wirklich ist. Das ist manchmal kein schönes Bild. Mir geht es schon mal morgen so, wenn ich davor stehe, ne, und dann da so verschlafen da reingucke, dass ich sage, ich wasche dich zwar, ich kenne dich trotzdem nicht, ne, oder so. Das ist manchmal so. Aber die Bibel, ein Spiegel zeigt uns, wer wir sind. Und die Bibel ist so ein Spiegel. Und da zeigt uns Gott, dass in uns nichts Gutes ist. Da zeigt uns Gott, dass wir sündige Menschen sind, dass wir verloren sind. Das gefällt uns nicht, ich weiß. Aber es hilft ja nichts, und wenn man uns schmeichelt, wisst ihr, Gott ist kein Politiker, der Wahlpropaganda für sich macht. Ja, sondern Gott zeigt uns, wer wir sind, und er zeigt uns, wer er ist. Und wenn wir Gott einmal erkannt haben, dann erkennen wir uns auch selbst. Und dann merken wir mit einem Mal, Mensch, so wie wir sind, können wir vor ihm gar nicht bestehen. Aber Gott zeigt uns gleichzeitig auch, dass er seinen Sohn, das Liebste, was er hatte, für uns gegeben hat. Und dass wir durch den Herrn Jesus wieder mit ihm in Verbindung kommen können. Das Wort ist gewiss, ganz sicher. Und jetzt sagt uns die Bibel ja hier etwas, dass es auch aller Annahme wert ist. Aller Annahme wert. Schaut, wir hören gerne auf irgendwelche guten Nachrichten, Berichte, oder sonst irgendetwas, auf die sogenannte Wissenschaft. Und auf was achten wir da alles? Wir nehmen vieles wahr, was die Zeitungen uns schreiben, sogar was die Bildzeitung schreibt, nehmen wir manchmal für wahr. Ja, also ich nicht mehr. Aber wir merken oft kaum, wo der Betrug ist. Das merkt man sehr, sehr selten. Ja, man nimmt alles an. Nur nicht dieses eine schlichte Wort aus der Bibel. Komm zu Jesus, übergib ihm dein Leben und Gott wird aus deinem Leben etwas machen. Schaut, Gottes Wort ist wahr und am Sterbebett von Menschen, die Jesus kennen, da finden wir immer wieder die Bestätigung dafür. Da lohnt es sich nicht mehr zu heucheln. Da lohnt es sich nicht, irgendeine Maske aufzusetzen, schön zu tun oder irgendetwas. Nein, da können wir aber feststellen, dass die, die dem Wort Gottes geglaubt haben, die den Herrn Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die Gelegenheit, die Gott ihnen schenkte, angenommen haben, da können wir sehen, dass sie oftmals ganz triumphal nach Hause gehen in die Herrlichkeit. Das ist ein ganz anderes Sterben, dieses Heimgehen zu dürfen zu ihrem Herrn. Schaut, ich habe das vergessen zu animieren, deswegen ist der Satz schon da. Unzählige Christen sind lieber in den Tod gegangen, als ihren Glauben an Jesus Christus zu leugnen, als ihren Herrn in irgendeiner Weise beiseite zu schieben. Die Bibel zeigt es uns einmal im Hebräerbrief. Da heißt es, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, das heißt, man hat sie in hohle Baumstämme reingesteckt und dann durchgesägt. Ja, sie wurden versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen und Ziegenfellen. Da hat man von frisch geschlachteten Tieren die Häute genommen, hat diese Menschen eingenäht, hautnah, und hat sie der Sonne ausgesetzt. Und wenn diese Dinger dann geschrumpft sind, dann hat's die Knochen der Leute, die da drin eingenäht waren, zerbrochen, sind auf grausame Art und Weise ums Leben gekommen. Sie hatten Mangel, sagt uns die Bibel, Drangsal und Ungemach. Ja, und da steht so ein Nebensatz, deren die Welt nicht wert war. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und Höhlen der Erde. Das war damals zur Zeit der ersten Christen normal. Das konnte der Preis sein dafür, Jesus in sein Leben aufgenommen zu haben, sich zum Herrn Jesus zu bekennen. Heute gibt es sowas nicht mehr, oder? Doch, nicht vielleicht in dieser Art. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo man schätzt, dass etwa 650.000 Christen um ihres Glaubens wegen eingesperrt sind, gefoltert werden, umgebracht werden. Ob in China, ob in Nordkorea, ob in Mexiko. Auch da gibt es Christenverfolgung. Ich war im vergangenen Jahr mit einer Jugendgruppe in Österreich, habe dort Bibelarbeiten gemacht und haben einen Besuch gemacht in der Burg Werfen. Habt ihr die schon gesehen? Salzburger Land, also wenn man Richtung Steiermark darunter fährt, Kärnten, fährt man an dieser Burg vorbei. Ja, das war eine grausame Stätte für die Salzburger damals. 1730, 31, so um den Dreh, sind etwa 100.000 Salzburger aus ihrer Heimat vertrieben worden. Aber davor, was hat man mit ihnen getrieben? Ja, man hat ihnen, das ist so eine sogenannte Ketzergabel. Ja, man hat ihnen so einen breiten Riemen umgeschnallt, nach oben zwei Zinken und nach unten, die mussten also immer so laufen. Ja, man hat sie als hochnäsig damit bezeichnet. Oder man hat einen Eselskopf geschmiedet, hat sie den Leuten aufgesetzt und durch die Stadt getrieben. Ja, und wer so geschändet worden ist, hatte nie mehr eine Möglichkeit, Arbeit zu finden, weil man einfach Angst hatte, so jemanden einzustellen. Ja, oder man hat sie in die Burg Werfen gebracht. Dort hat man dann ihnen den spanischen Strumpf angezogen. Das sind zwei Holzschalen, die mit hunderten von Nägeln gespickt sind, und hat dann das zugedreht, ja, um sie dazu zu bewegen, ihren Glauben abzusagen. Ja, oder hat sie auf die Streckbank gesetzt. Direkt neben der Streckbank ein Brunnenloch. Da hat man Wasser hochgeholt, hat sie wieder wachgespritzt, ne, und um sie weiter foltern zu können, über Tage. Und dort gibt es noch etwas, eine Besonderheit, ein über 9 Meter tiefes Loch. Mit etwa 1,20 Meter Durchmesser. So ist jedenfalls der Eingang in dieses Loch im Boden drin. Kein Licht, nichts. Und da hat man die, die absolut ihren Glauben nicht ableugnen wollten, hineingeworfen. Und hat sie da drin krepieren lassen. Und wer sich gewehrt hat, den hat man dann diese Zange genommen, hat sie um den Hals gelegt und hat ihn dann auf diese Weise in dieses Loch geworfen. Menschen zu Hunderten, die dort umgekommen sind, um ihres Glaubens wegen, weil sie nicht bereit waren, ihren Glauben an Jesus Christus abzusagen. Ja? Wenn das nichts ist, warum nehmen Menschen so etwas auf sich? Warum denn? Das müssen wir einfach sehen. Versteht ihr, um was es geht? Warum nehmen Menschen so etwas auf sich, wenn es sich nicht lohnt? Warum? Weil sie Freude haben an der Selbstpeinigung? Ganz sicher nicht. Schaut von der Annahme oder der Ablehnung des Angebotes Gottes, dieses Wortes aus der Bibel, hängt alles ab in unserem Leben, alles. Da hängt unser Leben, da hängt unser Tod davon ab. Ja, da hängen Segen und Fluch davon ab. Da geht es um Himmel oder Hölle. Darum geht es da. Und ohne dass wir den Herrn Jesus unser Leben aufnehmen, werden wir für immer verloren sein. Gibt es keine Freude, es gibt keinen Frieden und es gibt keine Hoffnung. Versteht ihr? Gott bietet uns heute Abend diese Gelegenheit, unser Leben mit ihm zu ordnen. All diese Folterinstrumente, die gibt es hier nicht mehr. Da haben wir nichts mehr mit zu tun. Gott sei Dank nicht. Aber es gibt noch anderes, es gibt noch die Waffe des Spottes und so weiter. Das wird so manch einer auf sich nehmen. Ich weiß von Geschäftsleuten, wenn die sich bekehrt haben, dass die Leute bei ihnen nicht mehr eingekauft haben. Ja, und das im 20. Jahrhundert. Habe ich, also so Ende der 90er Jahre hatte ich eine Arbeit irgendwo im Westen, und da hat ein Bäcker fast zumachen müssen. Der hat sich für Jesus entschieden, hat in seinem Haus angefangen, Bibelstunden zu halten. Der hat keine Semmel mehr verkauft. Nichts mehr. Ist kein Mensch mehr zu ihm gekommen. Jedenfalls nicht die aus dem Dorf. Hat er sich einen Verkaufswagen gekauft und fährt jetzt über Land. Hat ausgezeichnete Qualität. Ja, aber so ist der Mensch. Das kann passieren. Ja, aber was ist das nur für ein gewisses Wort, das es wert ist, angenommen zu werden? Nämlich, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Das wissen wir doch. Aber ahnen wir etwas von dem, was die Bibel uns hier sagt? Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Viele Menschen wollen ja gerne Gott werden. Ne? Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch wurde. Und als damals, ich meine, James Irwin, der erste Mann, der den Mond betrat, dann aus seiner Raumfähre da ausstieg, da hat er wohl gesagt, ein kleiner Schritt für mich und ein großer Schritt für die Menschheit. Das ist eine gewaltige Leistung, das muss man einfach sehen. Aber es ist noch viel gewaltiger, dass Gott seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat. Dass Jesus Christus gekommen ist, in diese Welt gekommen ist. Ja, da lernen wir etwas von seiner Gottheit. Ja, Christus heißt ja eigentlich der von Gott gesalbte König. Ja, und die Bibel zeigt es uns, dass Gott seinen Geist auf ihn gelegt hat. So lesen wir es in Matthäus 12, Vers 18. Und da macht es uns Gott sehr, sehr deutlich, dass er hinter seinem Sohn steht. Oder im Lukas-Evangelium, da ist der Herr Jesus in einer Synagoge und da heißt es, ihm wurde das Buch des Propheten Jesajas gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und da geht es dann weiter, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, also dass sie wieder sehen können, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann steht da weiter, Lukas 4, Vers 20, und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ja, in ihm. Er konnte das sagen, weil der Geist des Herrn auf ihn war. Die Bibel macht es uns deutlich, er ist Gott. Die Bibel zeigt uns aber auch, dass er vollkommener Mensch war. Ja, denn wir wissen es ja, dass die Schrift es uns zeigt, er wurde als Mensch geboren, ja, durch seine Mutter Maria wurde er geboren, aber er blieb nicht dieses kleine süße Kindlein in der Krippe, auch wenn wir das Weihnachten singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, das ist ein Märchen. Nein, wir müssen immer den ganzen Dreiklang läuten. Ja, es ging von der Krippe zum Kreuz und dort ist der Herr Jesus Christus für uns gestorben. Und vom Kreuz ging es ins Grab, aber da blieb er auch nicht, sondern er fuhr dann auf, er ist auferstanden, fuhr auf in den Himmel. Es ging also von der Krippe zum Kreuz, zur Krone, zur Herrlichkeit. Also wir müssen immer den ganzen Dreiklang uns auch läuten. Und dann merken wir etwas. Aber was heißt dieser Name Jesus? Jesus ist ja der Name seiner Niedrigkeit, ja, bedeutet übersetzt Retter oder Selig. Macher. Und genau das hat der Engel der Maria gesagt, als er die Geburt des Herrn Jesus ankündigte. Wirst einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus heißen. So sagt der Engel es zu Josef, Entschuldigung, nicht zu Maria. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir haben schon gehört, das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch in Christus Jesus. Warum denn eigentlich? Weil er als Gott unsterblich war, unantastbar. Er musste Mensch werden, um sterben zu können. Und er gab sein Leben hin für uns. Ein drittes, was wir da entdecken, ist seine Unendlichkeit. Er kam in diese Welt, sagt uns die Bibel. Aber sie macht uns auch deutlich, er war schon vorher da. Ja, und da haben wir mit unserem Denken Probleme. Der Herr Jesus war schon da, ehe die Welt wurde, ehe die Welt geschaffen wurde. Er ist ja der Architekt der Schöpfung. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Das macht uns die Bibel deutlich. Ja, wir sind endliche Menschen. Wir wissen genau, wir haben einen Anfang, wir haben ein Ende. Nee, wenn ein Kind geboren wird, wozu wird es geboren? Um irgendwann zu sterben. Ja, unser Leben ist im Grunde genommen ja nichts mehr, ein Bindestrich zwischen zwei Daten. Nee, den Tag unserer Geburt und den Tag unseres Abschiednehmens von dieser Erde. Der Herr Jesus kam aus der Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel sagt, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden durch sein Blut, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Das zeigt uns die Schrift. Und im 1. Timotheusbrief lesen wir, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Gott wurde Mensch. Viele Menschen sagen, das kann ich nicht begreifen. Das kann ich nicht verstehen. Ja, es ist ja auch ein Geheimnis. Ja, es ist ein Geheimnis. Wenn es jeder verstehen könnte, wäre es ja kein Geheimnis mehr. Ja, aber die sind eingeweiht, die diesem Jesus ihr Leben anvertrauen, die Gott beim Wort nehmen, die dem vertrauen, was der lebendige Gott uns in seinem Wort sagt. Ja, Gott wurde in Jesus Christus Mensch, um uns das größte Angebot zu unterbreiten, das es je in diesem Universum gegeben hat. Und jetzt, wenn es auch Menschen gibt, und das gibt's leider, man hat also bei einer Umfrage festgestellt, dass etwa 20% der Menschen in zwei der neuen Bundesländern, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, 20% sagen, Jesus Christus ist nur eine Legende, hat nie gelebt. Gibt's im Westen auch. Keine Sorge. Wenn so Leute zu mir kommen, dann frage ich die meistens, was haben wir denn heute für ein Datum? Ja, 29. Juli, ja weiter. Ja, 2007, ja weiter. Wie weiter? Ja weiter. 29. Juli 2007, nach Christi Geburt. Schaut, wir merken doch, die Zeitrechnung ist doch verändert worden von seiner Geburt her. Es gibt eine Zeit vor Christus, die Zeit nach Christus. So ist es eingeteilt. Für mich ist jede Tageszeit, jeder Brief, überall, wo ein Datum draufsteht, ob es ein Joghurtbecher ist mit einem Verfallsdatum oder irgendetwas, ist für mich eine Predigt. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Denkt mal drüber nach, wenn der nächsten Joghurt aufmacht. Ja, da ist eine Predigt drauf. Müssen wir nur sehen. Nach Christi Geburt. Versteht ihr? Darum geht's. Er ist der Unendliche, natürlich. Er hat aber die Herrlichkeit bei Gott verlassen. Er kam auf diese Erde und er kam für dich und für mich. Aber wir denken noch etwas, ein viertes, seinen Auftrag, seine Mission. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Der Vater hat ihn in die Welt gesandt. Gott im Himmel hat ihn gesandt, ja, um uns Menschen zu erretten. Und der Herr Jesus sagt dann in seinem hohen priesterlichen Gebet, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wozu hat Gott ihn denn in die Welt gesandt? Uns die Liebe Gottes offenbar zu machen. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Davor steht, denn also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Eine Welt von Grausamkeit und Perversion. So sehr oder also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht nur mit dem Kopf sagt, oh ja, Jesus hat gelebt, das glaube ich schon. Nein, sondern ihn in seinem Herzen hat, ein persönliches Verhältnis zu ihm gewonnen hat, indem er ihn gebeten hat, komm in mein Herz. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Versteht ihr? Das war die Mission des Herrn Jesus. Das war sein Auftrag. Ja, er kam in diese Welt, in eine Welt voll Mord und Totschlag. Er kam in diese Welt, als wir noch Feinde waren. Er kam in diese Welt, die ihn gehasst hat, die seine Ansprüche, Gott zu sein, verworfen hat und damit auch dieses Gnadenangebot Gottes abgelehnt hat. Ja, die haben die Gelegenheit verpasst. Und Jesus lebte leibhaftig unter ihnen. Sie haben seine Zeichen und Wunder gesehen. Sie haben es nicht angenommen. Schaut, und uns zeigt Gott von Natur her, was wir sind. Nicht? Sündige Menschen. Menschen, die verloren sind. Und die Bibel sagt uns, Jesus Christus ist gekommen, Sünder zu erretten. Sünder zu erretten. Er ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Ja, wir sind Sünder. Ich weiß, dass er das nicht gefällt. Dass wir nicht vollkommen sind, das geben wir ja zu. Nee, unser Jüngster, wie der damals so in der Realschule die ersten englischen Worte gelernt hat, da kam der nach Hause, nee, hat er gesagt, Papa, heute haben wir in der Schule gelernt, nobody is perfect, also niemand ist perfekt übersetzt. Nee? Nobody is perfect, das heißt, ich kann nichts dafür, dass ich nobody heiße. Ja, er ist perfekt, das weiß er schon lange, dass er das nicht ist. Gott sei Dank hat er dem Herrn Jesus sein Leben anvertraut. Ja, die Bibel zeigt uns, wer wir sind. Das ist kein schönes Bild. Ja? Die Bibel zeigt uns, der Mensch ist durch und durch verderbt und böse in seiner Gesinnung. Aber man möchte uns heute sagen, oh, weißt du, der Mensch hat einen guten Kern, der muss sich nur entfalten. Wir müssen nur die Umstände verändern, die Bildung verändern und dann wird der Mensch vernünftig werden. Haben wir doch schon gemerkt, dass es nicht funktioniert. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind allesamt abgewichen, allesamt untauglich geworden. Also wir merken, das Bild, das die Bibel über uns zeichnet, das ist nicht so wie rosig, wie wir es gerne machen würden. Und die Schrift zeigt uns noch etwas. Sie zeigt uns, der Mensch ist verloren. Er ist verloren. Und da steht in Römer 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Eine schlimme Aussage. Eine schlimme Aussage. Der Lohn oder die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und ich bin so froh, dass Gott hier nicht ein Ausrufungszeichen dahinter gesetzt hat, sondern dass es weitergeht. Aber, und das kehrt das Erste um, ne? Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt also, in dem Herrn Jesus Christus ist das Heil. Ja, das ist mehr als nur errettet zu sein. Er ist der Heiland und er macht uns vollkommen neu. Ja, und ich habe es gestern Abend schon gesagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen. Und siehe, alles ist neu geworden. Ja, und nicht nur das. Gott stellt das durch die Sünde verlorene Ebenbild Gottes wieder her. Der Mensch ist ja in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen worden. Er macht aus verlorenen Sündern Nachfolger des Herrn Jesus Menschen, die in seinen Fußstapfen gehen können. Ist das ein Angebot? Zu wissen, einmal bei ihm zu sein in der Herrlichkeit? Er füllt das Vakuum unseres Lebens mit Inhalt, nicht mit Religion, sondern mit wahrer Freude, echtem Glück. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, das glaube ich nicht. Das weiß ich, dass es die gibt. Viele glauben das nicht. Ja? Aber Gott ruft jeden und er bietet uns die Möglichkeit. Ja, die Schrift sagt uns, Paulus sagt es, ich bin der Größte der Sünder. Wenn man sich das überlegt, da war der erste Christenverfolger. Das war der erste, der Menschen, die an Jesus glaubten, gefangen genommen hat, sie ins Gefängnis gebracht hat. Er bekennt das später, dass er mitverantwortlich war, dass sie umgebracht worden sind. Und Gott hat ihn herausgerufen. Ja, das dürfen wir wissen. Gott hat sogar ihm vergeben. Paulus sagt es in Apostelgeschichte 22, der ich diesen Weg dem Herrn Jesus nach verfolgt habe bis zum Tode, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte. Ja, und auch dem Tode, das sagt er dann weiter. Schaut, Gott hat sogar diesen Paulus errettet, der so diesen fürchterlichen Hass hatte auf alle Christen, weil er der Lehre von Herrn Jesus nicht glauben wollte. Und noch viele, viele andere sind errettet worden. Brauchst keine Angst zu haben, dass du der größte Sünder bist. Der ist schon errettet. Der steht schon in der Bibel. Dann kannst du ganz getrost kommen. Ganz einfach so, wie du bist. Ja, Gott rettet große oder kleine Sünder. Gibt ja keinen Unterschied bei ihm. Er rettet solche, die ganz ferne von ihm sind, wenn sie zu ihm kommen und ihn bitten. Vergib mir. Gott will dich retten. Er will dich retten heute Abend. Ja? Er gibt dir heute Abend die Gelegenheit, ja zu ihm zu sagen. Er will dich retten in dem Herrn Jesus. Er bietet dir gewissermaßen seine Hand. Der Herr Jesus streckt dir seine Retterhand entgegen. Die Hand, die durch die Nägelmale gezeichnet ist. Er streckt sie dir entgegen und bittet dich. Lass dich versöhnen mit Gott. So ist der Herr. Möchtest du das? Errettet sein? Dann komm. Dann komm zu Jesus und nutz die Gelegenheit, die Gott dir gibt. Vielleicht ist es die letzte in deinem Leben. Wir wissen es nicht. Aber denk mal darüber nach, ob es nicht das Klügste wäre, jetzt zu Jesus zu kommen.